Seite. Wir haben das Thema ja Evangelisation, Mission, wie auch immer. Also wie können wir es schaffen, als Kinder Gottes das Evangelium an Leute weiterzugeben und ihnen davon zu erzählen, dass es einen Jesus, einen Gott gibt, der sie liebt. Evangelisation. Und du wärst eigentlich jetzt die Person, die davon betroffen wäre. Also kann es sein, dass alle nach dem Gottesdienst auf dich zukommen. Ich hoffe, du fühlst dich da nicht belästigt. Ich möchte auch dich mit hineinnehmen in diese Predigt, denn sie gilt auch dir. Und du darfst heute erfahren, was es heißt, Evangelisation zu betreiben, was es heißt, dass wir Kinder Gottes sind und was es bedeutet, warum wir das überhaupt machen. Und ich denke, das ist eigentlich sehr interessant, um das herauszufinden, warum machen wir Evangelisation? Warum wollen wir überhaupt Menschen von Jesus erzählen? Ja, was steckt dahinter? Und ihr seht die erste Folie schon. Ich fand das eigentlich ganz schön. In Amerika kommt das immer wieder mal vor, vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so häufig wie vor 20, 30 Jahren, wo immer die Prediger dann da vorne gesagt haben, Jesus saves, Jesus rettet. Und das immer wieder auch gemacht haben, bei vielen Evangelisationen, die so Großveranstaltungen gelaufen sind, immer so, Jesus saves. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die wir heute auch vermitteln können. Ja, Jesus rettet und wir dürfen diesen Namen nicht verstecken. Wir brauchen ihn auch nicht verstecken. Und wir brauchen auch nicht verstecken, wofür er gekommen ist, nämlich um zu retten, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich finde, wir haben ja als Christen erkannt, dass Jesus gekommen ist, um zu retten. Und deshalb ist es eine frohe Botschaft, eine Freudennachricht, und ja, der wir uns immer wieder neu ausliefern können und dürfen. Paulus, wie wir auch in diesem Clip gesehen haben, ist ein Vorbild. Steht auch in der Bibel. Von daher unausweichlich, ihn als Vorbild irgendwie auch zu nehmen. Und der folgende Bibeltext lädt dazu ein, Paulus ein bisschen mehr zu verstehen, um was es ihm ging. Wo sein Herzensanliegen war. Er ist hier sehr persönlich, wie ich finde. Und im Gegensatz zu dem, was Ulrich gesagt hat, habe ich mir gestern Nacht eigentlich noch erlaubt, den Bibeltext ganz fließend vorzulesen und nicht zu zerstückeln. Also Römer 1, 8 bis 17, wer eine eigene Bibel noch dabei hat. Ich fand es sehr, sehr interessant. In der Neues Leben Übertragung steht als Überschrift Gottes gute Botschaft. Und in der Einheitsübersetzung, da steht überhaupt nicht so der Inhalt in der Überschrift, sondern da steht dann einfach nur Thema des Briefes. Also in dem ganzen Römerbrief geht es eigentlich nur um diese gute Botschaft. Das ist der Mittelpunkt. Darum dreht sich alles. Und deswegen lass uns jetzt lesen. Als erstes schrieb Paulus, oder ein Sekretär, als erstes danke ich Gott durch Jesus Christus für jeden einzelnen von euch, denn die Nachricht von eurem Glauben verbreitet sich in der ganzen Welt. Gott weiß, dass ich unablässig für euch bete, ihm diene ich von ganzem Herzen, indem ich die gute Botschaft von seinem Sohn weitersage. Um eines bitte ich im Gebet immer wieder, um die Gelegenheit, euch endlich besuchen zu können, wenn es Gottes Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch zu besuchen und den Segen des Heiligen Geistes mit euch zu teilen, um euch in euren Glauben zu stärken. Ich möchte euch ermutigen, aber auch selbst durch euren Glauben ermutigt werden. Auf diese Weise werden wir uns gegenseitig im Glauben stärken. Ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ich schon oft vorhatte, euch zu besuchen, aber bis jetzt immer daran gehindert wurde. Ich möchte erleben, dass meine Arbeit, wie bei den anderen Völkern, auch bei euch Früchte trägt. Denn ich fühle mich sowohl den Menschen in unserer Kultur wie auch denen anderer Völker, Gebildeten wie Ungebildeten, verpflichtet. Deshalb wünsche ich mir, auch zu euch nach Rom zu kommen, um euch Gottes gute Botschaft zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch allen anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Der erste Punkt den ich so angehen möchte und folgt eigentlich so den Bibeltext von Vers, so ungefähr zumindest. Jeder Einzelne. Und ich freue mich total, in einer Gemeinde zu sein, wo viele Leute sind und wenn man sagen kann, hey, hier scheint doch das Licht Gottes. Wir scheinen hier in unserem Gebäude, wir scheinen hier in unserem Stadtteil, in unserer Stadt. Und das nächste Bild, das kennt ihr ja alle. Ich habe es einfach als Erinnerung nochmal mitgebracht. Wir dürfen uns freuen, in einer Gemeinde zu sein. Und wir dürfen uns freuen, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Wir dürfen uns freuen und dankbar dafür sein, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass wir uns als Geschwister sehen können. Wir hätten normalerweise mit dem einen oder anderen nie irgendwas zu tun. Sage ich jetzt mal. Aber durch Jesus haben wir den Zugang zu unserem Nächsten, zu einem Bruder und einer Schwester. Aber nur durch Jesus. Und das ist eigentlich immer wieder, denke ich, ein Pluspunkt oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ich komme Sonntag in den Gottesdienst und ich weiß, da sind welche, die glauben wie ich. Und es ist schön, mit ihnen zusammen zu sein. Denn die ganze Woche über habe ich vielleicht die Gelegenheit nicht gehabt. Und hier darf ich auftanken, hier darf ich Gemeinschaft haben, hier darf ich sein, wie ich bin. Ich denke, das ist ein riesen Pluspunkt. Und Evangelisation hat etwas damit zu tun, dass wir scheinen aus Freude, aus der Leidenschaft, die wir haben, aus der Dankbarkeit, die wir ausdrücken wollen, weil wir durch Jesus natürlich Gottes Kinder geworden sind. Und Arno Backhaus, kennt vielleicht der eine oder andere, hat ein paar Aktionen mal gestartet, immer wieder, und auch ein paar Bücher rausgebracht. Und das ist ein etwas älteres, heißt dann Evangelisation. Also Evangelisation soll Spaß machen, könnte man sagen. Ja, soll Freude machen. Es ist doch eine gute, frohe Nachricht, oder? Und deswegen dürfen wir mit einem guten Gewissen, mit einer Portion Freude, die frohe Botschaft verkünden. Ich meine, ich finde das sehr nachahmenswert. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Aber da ist ein Mensch, da steht drauf, bin beschenkt, bin überreich beschenkt, bitte bedienen Sie sich. Das heißt, er sitzt wie ein jemand, der auf der Straße lebt oder der bettelt, irgendwo am Straßenrand. Und statt um Geld zu betteln, sagt er, ich bin überreich beschenkt, bitte bedienen Sie sich. Ein Anknüpfungspunkt, mit dem man mit Menschen in Gespräch kommen kann. Und ich weiß, nicht jeder von uns ist so, muss auch nicht unbedingt, aber ich finde es sehr interessant, einfach mal die Reaktion der Leute dann zu erleben. Die Motivation, die ich so habe, ist Freude. Ich freue mich, dem König der König dienen zu dürfen. Oder heutzutage könnte man vielleicht eher so, ich diene dem Bundeskanzler der Bundeskanzler oder wie auch immer. Bundespräsident oder wie auch immer. Könige gibt's ja heute nicht mehr so wirklich. Zumindest hier in Deutschland nicht mehr. Ich diene dem, der über allen ist. Und das ist eigentlich schon Grund genug, um zu sagen, hey, es lohnt sich rauszugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Letzte Woche ging es um das Thema begeisternde Anbetung. Und dann ging es eher so darum, dass wir Gott anbeten mit unserem ganzen Leben. Als Lebensstil. Einfach weil Gott Gott ist. Als der einzige Grund, den wir haben. Und heute geht es vielleicht eher so in die Richtung, wir dürfen Gott anbeten, auch mit unserem Tun. Mit dem, was wir geben, wie wir dienen. Und immer wieder denke ich darüber nach. Und gestern, als wir uns als Gemeinde in dem Gemeindeworkshop getroffen haben mit Carsten Hockemar zusammen, da fand ich diese Frage ganz interessant, auch von ihm gestellt zu bekommen. Er fragte nämlich, wofür ist Jesus gesandt worden? Oder auch so gestellt, welcher Person hat er sich offenbart? Hat er sich den Menschen offenbart? In welche Rolle ist er gekommen? Und da könnte man jetzt alles so sammeln. Ja? Er ist als Opfer gekommen, wurde gesagt. Als Retter ist er gekommen. Als Friedefürsten, als Armer ist er gekommen. Als Kind, wie auch immer. Er ist als jemand gekommen, von dem man nicht sofort sagt, oh, das ist der große heilige Gott. Er kam auf die Ebene des Menschen. Und ich habe drei Bibelverse mal ganz kurz mitgebracht, um einmal einen Überblick zu bekommen, weswegen Jesus gekommen ist. Das erste ist, Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein Auftrag. Das zweite, er kam nicht für die Gesunden oder die vermeintlich Gesunden, sondern er kam für die Kranken. Das ist nicht der ausdrückliche, also kein Zitat, sondern nur wiedergegeben aus Lukas 5. Und der letzte. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wenn man jetzt noch mal ganz kurz drüber nachdenkt, wie wurde Jesus gesandt? Ah, so. Ich bin auch so gesandt. Unvorstellbar. Doch es ist wahr. Und wir brauchen wahrscheinlich immer wieder einfach die Zeit dafür, das ist wahrscheinlich auch nichts Neues für die meisten hier, aber wir brauchen immer wieder die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was es für mich jetzt gerade noch bedeutet. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen, den nächsten Punkt in der Gemeinde. Paulus hatte eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und ich finde, gemeinschaftlich lässt sich Evangelisation viel besser leben, viel besser umsetzen. In der Gemeinde wird man ermutigt im Glauben. Und Paulus, sogar Paulus sagt, der ja, von dem man manchmal sagen kann, der hochgeistlichste Mann irgendwie seiner Zeit war, also ohne Jesus, der sagt, ich möchte von euch ermutigt werden. Und wenn er es braucht, dann brauchen wir es doch auch. Und auch im Hebräerbrief steht ja auch, wir sollen die Versammlungen, die Treffen in der Gemeinde und so nicht versäumen. Die Gemeinde ist ein Ort der Quelle, könnte man sagen. Ein Ort, wo man, ja, wie schon am Anfang gesagt, ein Ort, wo ich sein kann, wie ich bin. Wo ich mich weiterentwickeln darf. Natürlich nicht nur mitarbeiten, sondern auch auftanken und Gespräche haben und mitteilen und alles. Ihr wisst, was Gemeinde ist. Man muss es nur immer wieder doch im Kopf bekommen und überdenken, was es bedeutet. Der Clip hat ja, den wir gerade gesehen haben, sehr, ja, so könnte man sagen, provokant gesagt, was macht ihr eigentlich so mit all den Treffen, die ihr habt? All die Programme, die ihr organisiert und all die Veranstaltungen und all das und all hier. Ich finde, diese Dinge haben ihren Platz. Natürlich haben sie ihren Platz. Ohne Treffen, die wir miteinander haben, können wir nicht planen und können wir nichts auf die Beine stellen. Aber ich denke, der Clip, der hat uns gezeigt, was ist wichtiger? Geht's um uns, damit wir schöne Veranstaltungen haben? Oder geht's darum, dass wir einen Zweck mit diesen Veranstaltungen verfolgen, nämlich Jesus bekannter zu machen? Natürlich wollen wir auch einander ermutigen und wollen das Wort Gottes lehren und wollen, dass die Menschen Gott erleben. Also auch wir selbst immer wieder Gott erleben. Aber doch ist unser Leben sinnvoll erst eigentlich, wenn wir Menschen von Jesus erzählen. Und ich möchte zum dritten Punkt kommen. Das hängt alles miteinander zusammen. Heute gibt es 5. Dient Gott von ganzem Herzen. Paulus diente Gott von ganzem Herzen, hat er gesagt. Er hatte diesen Lebensstil der Anbetung. Und ein Satz, der auch gestern genannt wurde, und den finde ich sehr passend, in Bezug darauf, was wir denn als Gemeinde sein wollen. Könnt ihr mitlesen. Mission ist nicht das, was Gemeinde auch noch macht, sondern was Gemeinde ausmacht. Und ich finde es sehr passend, ich finde es sehr gut. Gemeinde, habe ich mal gehört, hat keine Daseinsberechtigung, wenn sie nicht missioniert. Gemeinde ist dazu da, um den Auftrag Jesu weiterzuverfolgen, weiterzuführen. Er hat uns gesandt, damit wir das weitermachen, was er angefangen hat. Er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir befähigt sind, Menschen von Jesus zu erzählen. Und Gemeinde macht das aus, dass sie natürlich füreinander da ist, aber dennoch letztendlich das Ziel verfolgt, Menschen für Jesus zu erreichen. Deswegen auch immer wieder die Frage, warum machen wir, was wir machen hier in der Gemeinde? Aber ich denke, das ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und auch die Frage hängt ja auch damit zusammen, warum wollen wir den Menschen erreichen? Ich finde das, was Carsten gestern gesagt hat, eigentlich sehr, hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Alles, was wir machen, und sagen wir mal, wir wollen Menschen erreichen mit unseren Veranstaltungen. Machen wir es dann letztlich doch nur, um sie zu locken? Um irgendeine Zahl zu erreichen? Um irgendwie unser Gewissen zu befriedigen? Oder geht's noch tiefer? Gibt es da noch mehr? Ich glaube, es gibt mehr. Denn Jesus hatte natürlich den Auftrag. Und er wollte Menschen erreichen, natürlich. Und wenn er die 99 Schafe sah und da fehlte eins, dann will er dieses Hundertste auch haben. Das heißt, es ging schon natürlich irgendwo um eine Zahl. Aber letztlich ging's um die Intention, die er hatte, nämlich Liebe. Er hat sein Leben hingegeben. Sein Leben aufgegeben. Er hat sein Herz spielen lassen. Er hat sein Herz walten lassen. Und Paulus auch. Und darum geht es. Der du vielleicht noch nicht an Jesus glaubst, wir wollen dir einfach nur erzählen, was Jesus für uns getan hat. Denn daher kommt das doch eigentlich erst. Weil Jesus uns begegnet ist und uns geliebt hat, können wir dich und euch lieben. Wir wollen und können es eigentlich nicht zurückhalten, weil das unsere Motivation ist, unsere Quelle ist. Und das ist selbstlos. Das ist nicht, weil ich mich dann besser fühle. Aber selbstlos leben fällt uns Menschen schwer, weil es göttlich ist. Aber Gott möchte uns einladen, uns zu verändern. Unseren Blick immer wieder neu auf ihn zu richten. Ja, und was ich ganz toll finde an Paulus ist, natürlich hatte er einen speziellen Auftrag. Aber er hat keine Trennung gemacht zwischen Privatleben und beruflichen Leben und Freizeitleben und Freundeleben und was weiß ich Leben. Sondern alles diente dem einen Zweck. Ich möchte die drei Bilder, die ich letzten Sonntag gezeigt habe, noch mal kurz zeigen. Weil ich denke, dass sie etwas gut vor Augen malen. Ganz links stehe ich im Mittelpunkt. Ich habe meine Bereiche so im Leben und Christus steht außerhalb meines Lebens. Eine zweite ist, ich stehe immer noch im Mittelpunkt. Christus ist zwar in meinem Leben drin, aber er regiert nicht. Er darf nicht an einzelne Bereiche rankommen, denn die möchte ich für mich behalten. Und das dritte ist, Christus steht im Mittelpunkt und er verändert mein Leben, meine Anordnungen, mein Ich. Ja, ich bin nicht mehr so wichtig. Oswald Chambers, ein Prediger aus Schottland, deren Eltern von Charles Spurgeon bekehrt wurden oder erreicht wurden, der hat mal Folgendes über vermeintliche Christen gesagt. Was sie denken, hat er wiedergegeben. Was ich brauche, ist all das, was Gott für mich tun kann. Hört sich eigentlich gar nicht schlecht an. Aber dann geht's weiter. Um mich in meinen eigenen Augen wünschenswerter erscheinen zu lassen. Ich würde das gerne nochmal wiederholen. Was ich brauche, ist all das, was Gott für mich tun kann. Um mich in meinen eigenen Augen wünschenswerter erscheinen zu lassen. Und das trifft auf das zweite Bild zu. Sie benutzen, krass gesagt, Jesus als Mittel zum Zweck. Sie gebrauchen Jesus, um schöner auszusehen, um eine schöne Fassade zu haben, um sagen zu können, ich bin getauft, ich gehe in die Kirche, ich gebe meinen Zehnten und es ist jetzt sehr oberflächlich natürlich. Sie haben Jesus nicht im Mittelpunkt. Sie können vielleicht sogar sagen, ich glaube an Jesus. Aber was ihr Leben aussagt, das ist was anderes. Ich möchte keinen von euch irgendwie angreifen. Ich möchte einfach nur klar machen, dass es Jesus um mehr geht als nur ein Lippenbekenntnis. Es geht um mehr. Ich möchte zwei Bibelverse auch noch mal vorlesen als Ergänzung. Fand ich sehr passend im Psalm 32. Könnt ihr auch mitlesen. Der Herr spricht zu mir, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und dich behüten. Ich will dich mit meinen Augen leiten, könnte man auch sagen. Finde ich sehr schön, was Gott uns anbietet. Und dann gibt's doch den nächsten Teil. Sei nicht wie ein unvernünftiges Pferd oder ein Maultier, das Gebiss und Zaumzeug braucht, damit es folgt. Auf der einen Seite bietet Gott die Hilfe an, immer bei uns zu sein, uns zu behüten, zu begleiten, Rat zu geben, alles für uns zu tun. So wie Jan das ganz toll dargestellt hat in seinem Clip. Und auf der anderen Seite stehen wir doch immer wieder in dieser Versuchung oder in dieser Gefahr, in dieser Herausforderung, könnte man sagen, nicht so mit Gott zu gehen, wie es sein könnte. Und Gott zieht uns manchmal hin, ja, so wie ein Maultier, irgendwie gezogen werden muss, weil es zu faul ist, um zu gehen, oder einfach weil es zu gemütlich ist gerade, weil es gegessen hat und voll ist oder was auch immer. Ich möchte als Ergänzung den weiteren Vers oder die beiden nächsten Verse vorlesen. Ich lebe, sagt Paulus, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und dann? Ich gehöre nicht zu denen, die die Gnade Gottes gering achten. Denn wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, hätte Christus nicht sterben müssen. Klare Worte. Paulus ist jemand, der die Gnade Gottes nicht gering achtet. Der ganz genau weiß, ich kann versuchen, was ich will, das und das einzuhalten und irgendwie scheinbar ein guter Mensch zu sein. Es geht mehr. Es geht um mehr. Ich habe mal diese beiden Begriffe euch auch mitgebracht und möchte sie nebeneinander auch stehen lassen. Wort und Geist. Ein Begriff, der für manche vielleicht ein gewisser Anstoß ist, weil das eine Sekte ist von Helmut Bauer oder auch von ihm. Aber Wort und Geist ist eigentlich auch eine Formulierung oder ein Spruch, der immer wieder gesagt wurde und der eigentlich nur wiedergeben will, für uns Christen dient das Wort Gottes als Leitlinie, als Hilfe. Aber nicht nur das Wort, sondern auch der Heilige Geist. Und diese beiden brauchen wir. Und sie schließen sich auch nicht aneinander aus. Der Heilige Geist hat die Menschen inspiriert, das Wort Gottes zu schreiben, was wir heute lesen. Und das Wort Gottes bestätigt den Heiligen Geist, denn das Wort Gottes und der Heilige Geist, sie arbeiten miteinander. Sie widersprechen sich nicht. Das heißt, wenn der Heilige Geist etwas sagt und bewirkt, dann muss es immer konform mit dem Wort Gottes sein. Ich meine, der Heilige Geist, es gab ja Christen früher, die hatten gar kein Wort Gottes. Wie haben sie wohl gelebt als Christen ohne die Bibel? Sie hatten den Heiligen Geist und sie hatten Gemeinschaft miteinander und sie haben miteinander erzählt und haben die Geschichten nochmal neu reflektiert, die sie gehört haben. Das heißt, ohne das Gedruckte ist es auch möglich. Denn der Heilige Geist ist in uns und wirkt durch uns. Und doch leben wir ja heute in diesem Vorrecht, das Wort Gottes vor uns zu haben. Und wir dürfen dieses Wort gebrauchen, um herauszufinden, was Gottes Wille ist. Manchmal ist es doch eigentlich eher so, wir wünschen uns so sehr, den Willen Gottes zu erkennen. Dabei ist es manchmal recht nah. Und da stehen auch wieder beide Begriffe nebeneinander. Auf der einen Seite Wort Gottes, dem ich gehorchen will, sage ich jetzt mal, ich bin gehorsam. Und auf der anderen Seite, und doch auf gleicher Ebene, der Heilige Geist, der uns leiten will, um zu erkennen, was wirklich Gottes Wille ist. Der uns in Situationen begleiten will und uns Rat geben will und alles uns mitteilen möchte, was wir auch anderen Menschen sagen können. Also ein Zusammenspiel zwischen Wort und Geist. Der Heilige Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das Wort Gottes bestätigt das natürlich auch, weil es da drin steht. Aber doch brauchen wir den Heiligen Geist, um zu erkennen, wer wir sind und wer wir vor Gott sind. Manchmal habe ich den Eindruck, Balance, ich sage wieder Balance, Balance ist irgendwie eines meiner Lieblingsworte, nicht weil ich eine ausgewogene Ernährung anstrebe, sondern Balance, weil ich denke, manchmal gibt es Christen, die wollen, wir stehen ja immer in der Gefahr, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite runterzufallen. Die einen betonen eher das Wort und wollen gehorsam sein. Die anderen betonen vielleicht eher den Heiligen Geist und sagen, wir wollen uns leiten lassen und wir wollen erfüllt sein, wir wollen mit der Kraft des Heiligen Geistes losgehen und den Menschen von Jesus erzählen. Die Mitte ist eigentlich das Optimale. Denn ich glaube, wenn die Leute, die das Wort Gottes mehr betonen und den Heiligen Geist mehr rauslassen, die stehen in der Gefahr, gesetzlich zu werden. Und sie stehen in der Gefahr, sich zu verkrampfen. Irgendwann macht Christsein keinen Spaß mehr. Die Leute, die den Heiligen Geist mehr betonen, die vergessen, dass es eine Botschaft gibt, ein Inhalt, der gepredigt werden muss, der klar gesagt werden muss, an dem man nicht irgendwie herumspielen kann, sondern ein Wort wurde uns gegeben und an dem sollen wir uns halten. Die Mitte ist das, was wir brauchen. Wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, denn ich glaube, wir brauchen diese Frische in unserem Herzen. Und diese Frische, diese Lebendigkeit, diese Begeisterung, die schenkt nur der Geist Gottes. Wir können das Wort Gottes lesen und lesen und lesen und irgendwie auch mit unserem Kopf verstehen. Aber der Geist Gottes, der gibt uns die Erkenntnis, was es mit unserem Leben zu tun hat. Und dazu möchte ich uns einfach einladen, nicht vom Krampf zu leben, obwohl wir immer wieder in einem Kampf stehen. In dem Kampf werden wir immer stehen. Und dennoch möchte Gott uns kein krampfhaftes Leben geben, sondern uns helfen, auf ihn zu vertrauen und einfach aus dem Vertrauen, aus der Beziehung mit ihm heraus zu leben und zu tun und zu geben, was wir halt verstanden haben. Darin liegt wahrscheinlich das Geheimnis. Ich habe mal mir vorgestellt, was ist mit einem Kind? Ich habe ja jetzt einen Sohn, von daher muss ich mir ein bisschen darüber Gedanken machen. Was ist, wenn mein Sohn, was weiß ich, wie alt ist und er hat Angst, einen Fehler zu machen? Ich finde es gar nicht so unbedingt schlimm. Man kann auch wirklich mal Angst haben, Fehler zu machen. Das bewahrt einen ja vor, Fehler zu machen. Ja? Aber wünsche ich mir auf die Dauer, dass mein Kind Angst hat und immer ängstlich, also herumläuft und bloß gehorsam ist vor den Eltern, um ihnen zu gefallen? Und versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Ich möchte, dass mein Kind gut geht. Ich möchte, dass er weiß, was uns wichtig ist und was Gottes Wort bedeutet. Aber ich möchte auch, dass er sich freuen kann. Und ich möchte, dass er weiß, wenn er Fehler macht, dann ist er trotzdem geliebt. Und ich, so möchte ich das vielleicht auch vergleichen mit uns und mit Gott. Gott möchte, dass wir keine Fehler machen. Nein. Und doch werden wir Fehler machen. Aber dennoch ist seine Liebe da. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Indem er oder sie den Menschen in der Liebe Gottes begegnet. Paulus ist jedem, hat versucht, jedem allen alles zu werden. Hat sich den Griechen angepasst, den Juden angepasst, hat sich den Menschen in seiner Kultur, in seinem Umfeld angepasst. In gewisser Weise zumindest angepasst. Und ich frage mich auch manchmal so, wenn wir Iraner hier bei uns haben, und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wie kann ich dem Iraner ein Iraner werden? Nochmal bitte? Habe ich nicht verstanden. Ja, das stimmt. Indem ich sie einlade. Ja, okay. Ja. Hast einen Fehler entdeckt, ja. Nein. Indem ich sie einlade, ja. Helmut sagte, indem ich Safran kaufe? Nee. Könnt ihr auch machen, ne? Ja. Ihr versteht, was ich meine. Das ist natürlich auch Gemeinde. Ja, indem man versucht, den anderen zu sehen. Und ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, die ich sonst ganz lustig finde. Ich fange mal links an. Dann sagt der eine hinter dem Angler, ich sage dir, mit dieser leckeren Käse-Sahnetorte fängst du die meisten Fische. Was machen die Fische? Schmeckt nicht so. Hauen lieber ab. Das heißt, was mir schmeckt als Mensch, muss jetzt vielleicht dem Fisch, dem anderen Menschen, nicht unbedingt schmecken. Das heißt, ich muss mich hineinversetzen in dem Fisch, in dem anderen Menschen, und ich muss ihm begegnen, wo er steht und was er mag. Und deswegen auch das zweite, das obere Bild. Wo sind Berührungspunkte? Der eine hat ja andere Prioritäten, andere Bereiche, die einfach wichtig für ihn sind. Und dennoch gibt es irgendwo eine Schnittstelle. Wo ist sie? Und da, denke ich, ist unsere Aufgabe, sie zu finden. Statt, wie unten abgebildet, mit einem Hammer zu kommen. Ja. Er hat eine Beule, ja, Philipp. Er hat eine Beule. John MacArthur, ein Pastor aus Amerika, der, glaube ich, auch immer noch lebt, den viele, glaube ich, auch kennen durch Studienbibel und so, der hat mal Folgendes gesagt. Ich möchte gerne vorlesen. Stell dir vor, ich würde sehen, wie ein Haus in Flammen steht. Und die Familie, die dort wohnt, hat es noch nicht bemerkt. Ich kann dann nicht einfach herumstehen und mir überlegen, ob sie es wert sind, gerettet zu werden. Weil sie in Not sind und ich die für sie rettende Information habe, bin ich verpflichtet, ihnen zu helfen. Und dann kommt er zu diesem Entschluss und sagt es, hat es mal jemandem gesagt, wenn du nur dienst, wenn du dich danach fühlst, dann hast du noch nicht begriffen, worum es in Dienst Christi tatsächlich geht. Unterstreicht vielleicht so ein bisschen das, was die ganze Zeit so gesagt wurde. Es geht um unser Leben. Dass wir mal ein paar Ausrutsche haben, passiert, denke ich. Ja, es geht um die Haltung, es geht um die Einstellung, es geht darum, was bedeutet der Dienst für Jesus mir? Was bedeutet er für mich? Jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen, denn es ist schon recht zeitlich eng. Und sich fürs Evangelium nicht schämen. Paulus sagte ja ganz klar, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, wo sind Situationen in unserem Leben oder in anderen, wo wir uns schämen? Also was sind Gründe, sich zu schämen? Nackig sein, keine Ahnung, was auch immer da noch alles so euch einfällt. Ja, wofür schämt man sich? Ja, und ich frage mich, um einfach diesen Vergleich oder diese Vergleiche zu nehmen. Warum schämen wir uns für das Evangelium? Weil schämen bedeutet ja, wie der Smiley ja auch so zeigt, ich werde rot. Ich kratze mich am Kopf, ich weiß nicht, was ich machen soll. Natürlich weiß man nicht unbedingt immer, was man sagen soll. Aber sich schämen ist vielleicht nochmal so ein Stück weiter. Warum schäme ich mich für eine gute Botschaft, die mir Freude und Frieden und alles gebracht hat? Und von der ich eigentlich weiß, dass sie allen Menschen zugänglich ist. Warum schäme ich mich? Und letztendlich bin ich darauf gekommen, wir haben Menschenfurcht. Wir haben Angst vor Menschen. Warum auch immer wir manchmal Angst haben vor Menschen. Aber ich denke, da liegt ein Ursprung, ein Grund. Ich möchte zuletzt auch noch sagen, nicht jeder ist ein Evangelist. Es gibt ja diesen Satz, jeder Christ ein Evangelist, so wie ein Christ auch jeder ein Gitarrist ist und ein was auch immer ist. Ich glaube, nicht jeder ist ein Evangelist. Nicht jeder kann auf die Straße gehen und mit Leuten sofort ins Gespräch kommen. Aber es gibt doch bestimmt irgendwo eine Möglichkeit, Menschen von Jesus zu erzählen. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Ja, und was uns hilft, um das zu tun, ist die Kraft Gottes. Wenn ich zurückdenke, wie ich errettet worden bin, dann muss ich sagen, es war die Kraft und die Gnade Gottes, die mir die Erkenntnis gab, um das zu leben, was ich sein soll. Die Kraft Gottes kam in mein Leben und ich durfte glauben. Das heißt, wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus, dann hat er eigentlich die Kraft Gottes erlebt. Wir brauchen sie aber immer wieder. Und der Heilige Geist möchte wie ein Dynamit. Ja, die griechische Vokabel von Kraft Gottes heißt Dynamis. Kommt von Dynamit auch. Also hängt damit zusammen. Der Heilige Geist ist wie Dynamit in uns. Eine Kraft Gottes. Und sie hat wirklich Kraft. Ein letzter Vers, den ich noch vorlesen möchte, der die Kraft Gottes nochmal unterstreicht. Aus 1. Korinther 2, Vers 5. Euer Glaube beruhe nicht auf Menschenweisheit, sondern allein auf Gottes Kraft. Ich möchte zusammenfassen. Ihr habt, glaube ich, bemerkt, dass die Überschriften immer mit so einem Pünktchen versehen waren. All die Punkte ergeben jetzt diesen Satz. Jeder Einzelne in der Gemeinde dient Gott von ganzem Herzen, indem er sie den Menschen in der Liebe Gottes begegnet und sich fürs Evangelium nicht schämt. Das wünsche ich mir, dass wir mit dem nächsten Bild das auch realisieren, dass wir das wahrnehmen und dass wir das abspeichern. Jesus saves. Amen. Ich möchte uns einladen zu einer Gebetsgemeinschaft, obwohl es schon fast Viertel vor ist.